Radio 1. Die Profis.
Nee, man muss das manchmal auch so deutlich sagen, hier Aerobik, wir haben alles verkackt, wir haben alles in den Sand gesetzt, was natürlich zum nächsten Thema traumhaft passt. Also im Moment haben wir ja super Wetter, der Himmel klar, die Sonne scheint, das Wochenende wird traumhaft für einen 13. April. Aber die letzten Wochen war es, wenn es warm war, nicht immer so richtig schön. Der böse, böse Sahara-Staub hat Himmel und Stimmung gleichermaßen eingetrübt. Aber bislang dachten Sie und ich vermutlich, ja gut, bis auf das bisschen Staub auf den Autos und Terrassen, was soll's, das geht auch wieder weg. Dann aber hat Gerrit Bredeck zwei Studien veröffentlicht zum Staub, der aus der Wüste kommt. Und wenn Sie wissen, was der Mann beruflich macht, dann könnte Sie das beunruhigen. Er ist Toxikologe am Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung. Guten Morgen, Herr Bredeck.
Hallo, guten Morgen.
Die Toxikologie, so habe ich das gelernt, ist die Lehre von den Giften. Jetzt sagen Sie bloß nicht, dieser feine Sandstaub aus der Sahara ist giftig für uns.
Ja, sehr gute Frage. Also wir haben uns den Sahara-Staub natürlich genauer angeschaut. Und da ist eben zu bemerken, dass es sich um ein relativ komplexes Gemisch aus verschiedenen Bestandteilen handelt. Also wir wissen, dass da Mineralien drin sind, wie zum Beispiel Quarz. Und genau den Sahara-Staub, den wir uns angeschaut haben, haben wir auf den Kapverdischen Inseln gesammelt und haben darin auch kleine Mengen von Eisen und Spuren anderer Metalle gefunden. Auch Kieselerden, das sind also Skelette von mikroskopischen Wasserorganismen aus der Zeit, als die Sahara noch von Meeren und Seen bedeckt war, die durchaus mit Lungenzellen interagieren können. Und wir haben gefunden, dass mikrobielle Bestandteile auf dem Sahara-Staub sitzen und dass eben diese mikrobiellen Bestandteile besonders stark zu Entzündungsreaktionen beitragen können, die der Sahara-Staub in unseren Zellen auslöst.
Guck an, ich dachte immer, in der Wüste wächst so gut wie nichts. Da leben auch wenig Menschen natürlich. Sprich, der Sand muss ziemlich sauber sein. Offenbar habe ich da falsch gedacht. Was sind das denn für mikrobielle Bestandteile?
Mikrobielle Bestandteile sind Bakterien und Pilze oder auch Überreste davon. Also man stellt sich ja die Dünen der Sahara vielleicht als relativ lebensfeindlich, gerade für so Kleinstorganismen vor. Das ist aber gar nicht unbedingt der Fall. Es gibt diese Mikroorganismen direkt in der Sahara und die werden dann einfach mit dem Staub aufgewirbelt. Außerdem können auch diese Bakterien und Pilze während des Transports aufgenommen werden. Und es kommt natürlich auch vor, dass die während des Transports absterben, zum Beispiel durch die UV-Strahlung in der Atmosphäre. Es muss aber die Wirkung auf den Körper gar nicht beeinflussen, sondern auch die Überreste abgestorbener Mikroorganismen, die verschwinden ja nicht einfach, sondern bleiben auf dem Staub und können dann auch nach dem Einatmen noch Effekte auf unsere Lungenzellen bewirken.
Mikroorganismen reiten auf den feinsten Partikeln von Lebewesen, die vor Jahrmillionen mal dort gelebt haben in der Sahara, als dort noch Meere waren. Das ist schon klingt ein bisschen nach Science Fiction, finde ich. Wie haben Sie denn untersucht, ob diese Bestandteile überhaupt eine Wirkung haben auf den menschlichen Körper?
Genau, also wir haben erstmal mikrobielle Bestandteile quantifiziert und die eben auch nachweisen können auf dem Staub. Und was wir dann gemacht haben, ist eine Staubprobe zu backen. Also einfach bei 220 Grad, wie man auch einen Kuchen backt, über Nacht in den Ofen gestellt. Und dann gezeigt, dass die mikrobiellen Bestandteile ja dadurch entfernt wurden. Dann haben wir verglichen den gebackenen und den ungebackenen Staub. Und gefunden, dass eben der ungebackene mit mikrobiellen Bestandteilen deutlich aktiver war. Und was wir dann noch gemacht haben, ist wieder mikrobielle Bestandteile dazuzufügen, woraufhin wir gesehen haben, dass dann die Effekte zurückkamen oder wieder stärker wurden.
Mhm. Toxikologen backen also Sandkuchen in der Forschung. Aber was genau passiert im Körper, wenn wir diesen Sahara-Staub einatmen?
Genau, also da ist erstmal sehr wichtig zu bedenken, dass der Sahara-Staub aus relativ kleinen Staubkörnchen besteht. Die sind also gerade die Partikel, die dann auch weit transportiert werden können, die sind 10 bis 1000 Mal kleiner als ein menschliches Halmdurchmesser. Und dadurch können die eben in die Atemwege und tief in die Lunge gelangen. Und dann legen sich die Partikel auf die Lungenzellen und werden einfach erkannt. Also die Zellen denken dann, oh, da ist aber was, das gehört da nicht hin. Und was die Zellen machen, haben wir uns am Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung in Düsseldorf genauer angeschaut und herausgefunden, dass die Zellen dann Entzündungsbotenstoffe aussenden. Dabei haben wir auch gefunden, dass besonders ein molekularer Signalweg angeschaltet wird. Der ist auch für andere Partikel wichtig. Der verstärkt Entzündungsreaktionen und ist auch an anderen Lungenerkrankungen der ist generell an Lungenerkrankungen beteiligt. Und generell wissen wir, dass Entzündungsreaktionen an eigentlich allen wichtigen Lungenerkrankungen beteiligt sind, die durch Luftverschmutzung ausgelöst werden. Und eben deswegen ist auch zu erwarten, dass Sahara-Staub Lungenerkrankungen wie Asthma und Allergien verstärken kann.
Ja, aber Sahara-Staub ist ja anders als, sagen wir mal, der Feinstaub aus Dieselabgasen oder Autoreifenabtrieb, Abrieb und so weiter. Das ist ja nur ein sehr kurzfristiges Phänomen, haben wir ja nicht alle Tage. Können wir die Gefahr aus der Wüste also als, sagen wir mal, nicht so schlimm verbuchen?
Ja, also das ist wirklich ein sehr guter Punkt, da zu unterscheiden zwischen Deutschland und anderen Regionen. Es ist ja eben wirklich so, dass in Deutschland der Sahara-Staub nicht so häufig ankommt und auch in nicht so großen Konzentrationen. Deswegen muss sich der Großteil der Bevölkerung dann keine Sorgen machen. Andererseits sollte man als Allergiker oder Asthmatiker aber dann doch vorsichtig sein und zum Beispiel Aktivitäten im Freien eher vermeiden, um einfach die Belastung mit dem Sahara-Staub zu senken. Und man muss dann auch bedenken, dass es natürlich andere Regionen in der Welt gibt, die deutlich häufiger und deutlich größere Konzentrationen von Sahara-Staub erleben. Und da ist es natürlich viel kritischer. Und insofern, auch wenn ich natürlich sehr glücklich mit unseren bisherigen Forschungsresultaten bin, möchte ich auch nochmal daran appellieren, dass es eben insofern durchaus sehr wichtig ist, weitere Forschungsbemühungen in das Thema reinzustecken.
Sagt der Toxikologe Gerrit Bredek vom Leibniz-Institut für umweltmedizinische Forschung. Besten Dank.
Dankeschön, ich wünsche Ihnen auch ein schönes Wochenende.
Ein staubfreies bei den Profis auf Radio 1.